erzählen sollst. Einfach mal so ganz kurz, so jeder mal für sich so einen Augenblick nachdenken. Situation, es fragt dich jemand über deinen Glauben. Also sagt jemand, jetzt sag mir doch mal, was ist es mit Jesus? Wie ist es in dem Moment? Und ich merke, dass wir da ganz unterschiedlich unterwegs sind. Manche Leute, die sagen, doch, das ist gar kein Problem. Ne? Also die rattern dann die Bibel runter und erzählen Dinge, die manch einer hören will, manch einer nicht. Andere Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich bin mir das so unsicher. Und deshalb haben wir gedacht, wir gucken mal Apostelgeschichte nach. Apostelgeschichte deshalb, weil in der Apostelgeschichte uns erzählt wird, wie das angefangen hat. Wie die ersten Christen das gemacht haben, von Jesus zu reden. Ganz unterschiedliche Leute, Paulus, Petrus, Johannes. Und mag heute mit einer Frage dazu einsteigen. Wenn du jetzt mal überlegst, was ist das Evangelium? Und nicht nur überlegen, also wer will, kann auch einen Satz reinrufen. Was ist das Evangelium? Einfach, ne? Also Evangelium, was ist das? Eine gute Botschaft, danke. Eine frohe Botschaft. Liebe. Was ist das Evangelium? Das ist so immer so, ne? Die einfachsten Dinge, die mir am geläufigsten sind, sind am schwierigsten zu beschreiben. Was ist das Evangelium? Das Evangelium, wenn wir das einfach nur das griechische Wort nehmen, ist eine gute, eine frohe Nachricht oder man könnte auch sagen, eine Rettungsnachricht. So beschreibt es die Bibel. Eine gute, eine frohe, eine Rettungsnachricht. Und das Ganze ist in zwei Worten zusammengefasst: Jesus Christus. Jesus ist die gute Botschaft, dass Gott in diese Welt hineingekommen ist, um sie zu retten. Die Frage, die sich aus dieser Frage ergibt, ist dann die Frage, woher weißt du das eigentlich? Natürlich kann man sagen, ne, von denen, die mir das erzählt haben. Ja, natürlich. Und woher wussten die das? Also können wir jetzt so immer weiter zurückverfolgen, bis zu den Leuten, die in der Apostelgeschichte sind. Woher weiß ich das Evangelium? Und dazu möchte ich gerne mit euch einen Bibeltext lesen. Und zwar Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Apostelgeschichte, Kapitel 8, 26 bis 40. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Das mal als Anleitung von Jesus zu reden. Von Jesus reden lernen. Eines, was mir auffällt, ich habe mal ein paar, einfach nur, mag heute mal nur mit euch zusammen Bibellesen machen. Weil ich glaube, die Anleitung dafür steht genau da drin. Und gar nicht irgendwo verklausuliert, versteckt, sondern relativ offen. Wir lesen, ne? Steh auf. Upp, jetzt hat sich alles verschoben, das ist auch nicht schlimm. Steh auf, geh hin. Das ist so das Erste, was wir lesen, wie das Ganze losgeht. Und dann sind wir, also ich verallgemeinere das jetzt mal, uns sehr, sehr interessiert, wie war das eigentlich? Hat der Philippus da einen Engel gesehen? Im Raum wie Maria? Oder im Traum wie Paulus? Interessant ist, dass die Apostelgeschichte das Wie nie beschreibt, sondern immer nur ein Punkt, das passierte. Ich habe mich da gefragt, kann es sein, dass wir am Falschen interessiert sind? Wir sind sehr an dem Spektakulären interessiert. Wie passiert das? Und das möchte ich auch mal erleben. Das Neue Testament beschränkt sich auf die Fakten und beschreibt die Auswirkungen. Nicht die Frage, wie war das, wie hat sich der Philippus gefühlt, als er den Engel gesehen hat, sondern was hat er gemacht, als der Engel ihm gesagt hat, steh auf und geh. Der hat es gemacht, genau. Diese Sache ist in der Apostelgeschichte, könnt ihr alle Kapitel durchlesen, viel, viel wichtiger als eine Beschreibung dessen, wie das alles ist und wie das wirkt. Sondern die Auswirkung davon, da redet Gott zu Menschen und sagt, geh und die gehen. Und wenn ich eines aus dem Bibeltext mir herausnehme, ist die Frage nach der Verfügbarkeit. Halt. Sei verfügbar und bereit. Das ist das große Geheimnis bei Philippus. Also wer die Bibel dort oder den Text davor liest, der Philippus, hatte ja nicht nichts zu tun. Der war in einer Gemeinde in Samarien, da ist es plötzlich losgegangen, da sind die Leute in Scharen zum Glauben gekommen. Da sind Wunder passiert und er wurde sehr gebraucht. Er war der Motor dieser Erweckung mit. Und mittendrin sagt Gott, Philippus, ich brauche dich jetzt wo ganz anders. Ich brauche dich jetzt an diesem Punkt, da wo es öde ist. Das ist einmal in meinem Leben gehört. Ich brauche dich jetzt an einem Punkt, wo du nichts vermutest. Die Straße nach Gaza, die öde ist. Und das Öde könnte ja auch dein Alltag sein. Es ist nicht für jeden das aufregende Abenteuer, Montag bis Freitag. Aber könnte es sein, dass Gott sagt, du, ich brauche dich genau dort in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, da wo du studierst, da wo du arbeitest, da wo du es gar nicht vermutest, wo es nicht so toll ist wie im Jugendkreis, im Pluskreis oder wo auch immer. Und Gott sagt, geh genau dorthin. Und das Spannende ist, auch das Zweite ist, ne, dass sie diesen Wagen vorbeifahren und bekommen nicht gesagt, und den sollst du jetzt zum Glauben führen. Ist schon mal aufgefallen? Es steht nur dort, geh hin, halte dich zu diesem Wagen. Mehr nicht. Das fasziniert mich. Ich habe das mal nachgeschlagen, Apostelgeschichte, so eine Verkündigung ist zeitlich begrenzt. Was die Leute dort tun sollen, gibt nur eine Stelle, wo das gesagt wird, das ist Kapitel 9, als der Hananias zu Saulus gehen muss und ihm die Hand auflegen soll und genau das sagen soll. Ansonsten wissen die Leute genau, was sie tun sollen. Das Evangelium erzählen. Da sind die einen Schritt weiter als wir. Das wissen die. Bibeltext kann noch mehr erzählen. Nämlich die Frage nach dem, was muss ich denn wissen? Das eine ist, was ist Evangelium? Und das andere ist, wer sind denn die Leute eigentlich? Also, ne, lerne Menschen kennen. Und wenn ich das jetzt hier richtig lese, geht es gar nicht so sehr darum, über Jahre hin. Und sagen, erst wenn ich nur 120% kenne, dann kann ich. Also, wenn man den Bibeltext hat, kann man sagen, ne, was wusste der? Das ist ein Mächtiger. Jemand, der Macht hat. Also Kämmerer, manche wissen das, ist Finanzminister. Und Finanzminister sind also mindestens die zweiten oder dritten Leute in einem Staat. Die sagen nämlich, wofür was verbraucht werden kann. Es war einer, der ihren Schatz verwaltet, das heißt, er ist reich. Und das Interessante ist, der Philippus hört den Kämmerer Bibel vorlesen. Bin ich jetzt richtig hier? Der hat eine Schriftrolle gekauft, saß auf seinem Wagen, war nach Jerusalem gefahren. Die Dinge weiß er. Und als normaler Jude kann er auch völlig nachvollziehen, was ist hier passiert. Es gab genügend Leute im Altertum, die jüdischem Glauben sehr nahe standen. Es gibt Bibelausleger, die sagen, Leute aus Äthiopien ohnehin, das hängt an der Königin von Saba, also die bei David war. Ja, gibt ein Königshaus, was sich heute noch darauf beruft, Nachkommen Salomos zu sein. Und dieser Mann kommt mit einem Interesse nach Jerusalem, obwohl er wissen muss, dass er in seiner Verfassung nicht in den Tempel darf. Warum? Er war Eunuch. Das war Altertum ganz normal, wenn es eine Königin gab, dass die Männer nicht ihre Macht ausspielen konnten. Das mal so als historische Fakten. Und trotzdem kommt er hin. Das heißt, der muss ein hohes Interesse gehabt haben, zu sagen, ich will dort etwas. Ich will dort anbeten. Ich will etwas finden. Und rückzu hat er eine Schriftrolle. Wir gehen heute davon aus, er war halt in der Buchhandlung irgendwo um die Ecke beim Tempel. Nee, also diese Schriftrollen gaben die Juden nicht einfach so aus der Hand. Erstens müssen die abgeschrieben, kopiert werden. Das ist nicht mit dem Druck zu erreichen. Das heißt, der musste sich das ungeheuer was kosten lassen. Und zum anderen musste er bei irgendwelchen Rabbinern oder bei Priestern so hoch im Kurs stehen, dass sie gesagt haben, dem geben wir eine. Das sind die Fakten, die Philippus relativ schnell herauskriegen kann. Und er kriegt eins heraus, das kriegt er mit. Es füllt ihn nicht aus. Das bekommt er dann im Laufe des Textes auch erzählt. Was bedeutet das? Menschen kennenlernen. Und zu wissen, wo gibt es den Anknüpfungspunkt für das Evangelium? Was ist es? Was ist der Punkt, wo bei Menschen diese Sehnsucht herauskommt, ich brauche eben dieses Evangelium? Wenn wir diesen Begriff von rettender Botschaft nehmen, dann heißt das, es gibt einen Bedarf an einer guten Nachricht und es gibt den Bedarf an Rettung. Es gibt in jedem Leben den Punkt da, wo Menschen sagen, ich könnte nochmal von vorne anfangen. Es gibt immer den Punkt, wo Leute sagen, ich weiß, es reicht nicht aus. Und dann anfangen, sich damit zu beschäftigen. Mit irgendwas nach Gott. Menschen kennenlernen. Anknüpfungspunkt finden. Also der Philippus redet so, dass er sozusagen provoziert, eingeladen zu werden. Also der sagt, steig doch auf meinen Wagen. Wie macht er das? Mit dieser Frage, verstehst du, was du liest? Mir hat mal einmal gesagt, er würde Gespräche mit einem Satz immer beginnen. Was denken Sie eigentlich, was ich glaube? Was denken Sie eigentlich, was ich glaube? Könnte es nicht genau der Punkt sein? Verstehst du, was du liest? Nämlich indem ich auch mal mein Feindbild von dem anderen, der ablehnend ist oder das gar nicht wissen will, den das gar nicht interessiert, einfach mal durchbreche und sage, ich interessiere mich mal für den anderen. Was meint der eigentlich, was Christen so denken, was Christen so glauben? Probiert es mal aus. Er bekommt ganz interessante Antworten. In Antworten, wo er feststellt, erstens, das glaube ich gar nicht. Und zweitens, woher hat er nur die Informationen? Und das ist der Punkt, wo du anfangen kannst, das Evangelium zu erzählen. Ohne, dass du jemandem gesagt hast, hier, du gehst ewig verloren und ist ja Realität. Aber das Interesse an dem anderen, das Provozieren, sagen, komm rein und erklär du mir es, wenn du es kannst. Das mag ich. Wenn ich versuche zu fragen, von Jesus reden lernen, wie denn, dann hilft mir das, das ähnlich zu machen wie Philippus. Interessierst dich, machst Entdeckung und warte auf die Einladung. Provozier sie in einer lieben, netten Art. Und dann kommt ja diese spannende Antwort. Und man könnte bei dem Bibeltext sagen, wie kann ich denn von Jesus reden lernen, indem ich die Bibel erkläre? Er fing an bei diesem Wort der Schrift und erklärte das Evangelium. Das fällt hier auf, das fällt übrigens quer durch die Apostelgeschichte auf, dass die Leute das Wort Gottes, die Bibel, damals Altes Testament, richtig gut kannten. Und auch wussten, wie ist das einverwoben? Weil die Frage ist doch, woher weiß ich, was das Evangelium ist? Die einfachste Antwort ist, das weiß ich aus Gottes Wort. Das weiß ich aus der Bibel. Und deshalb muss ich in meiner Bibel zu Hause sein. Ich habe mal versucht, der rote Faden durch die Bibel, jetzt muss ich, damit ich nicht so hin und her renne, also zu sagen, der rote Faden durch die Bibel ist eigentlich der, die Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Dass dieser Spannungsbogen, dass Gott jemanden haben will, der sein Gegenüber ist und der das nicht will. So fängt das an, ne? Die Schöpfung, wo vom Sinn des Lebens, ich bin Gottes Gegenüber, die Rede ist. Ne? Der Sündenfall als Erklärung allen kaputten Lebens. Wer den Sündenfall ausblendet, als ein wirklich historisch einschneidendes Datum, der kann mit dieser Welt nicht zurechtkommen. Der wird an den kaputten Dingen dieser Welt zugrunde gehen. Dann muss ich fragen, wieso, warum? Wenn doch alles gut ist, wieso ist es dann jetzt? Und die Geschichte vom Sündenfall erklärt das. Ja. Oder dann auch der nächste Punkt, dass Gott Menschen in seiner Liebe erwählt, die Macht der Liebe, dass Gott zu Menschen sagt, Abraham, das Volk Israel, zu sagen, ich will euch in meiner Nähe, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Über eine lange Zeit, also von 1. Mose 12 bis Maleachi, letzter Vers, drittes Kapitel, ist es das Thema, dass Gott sagt, ich habe euch erwählt, als Israels große Story. Als Vorbild dessen, dass Gott sagt, mir dreht das Herz im Leib um, wenn ich merke, dass ihr an mir vorbeilauft und damit auch am Sinn eures Lebens. Wenn das war es, was im ersten Kapitel der Bibel steht, dass Gott einen Menschen wollte, der sein Gegenüber ist, sein Gesprächspartner, sein Beauftragter. Und das der Sinn, der Grund dessen war, warum Gott Menschen gemacht hat, nur mal angenommen, das ist wahr, dann erklärt es die Lehre im Leben eines Menschen, wo das nicht da ist. Und dann muss man auch ewiglich Dinge suchen, um dass ich das Leben drehen kann. Und man merkt, das füllt trotzdem nicht aus, weil es nicht Gott ist. Vor allen Dingen lieben diese Dinge mich nicht so wie Gott. Und dann erzählt die Bibel von Jesus als der Lösung und das Angebot. Dass Jesus kommt und sagt, ne, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich will euch Verbindung zu Gott neu schaffen. Und dann werden die Briefe, die Apostelgeschichte, helfen zu sagen, das ist genau das Zeichen vom neuen Leben. Dass etwas Neues entstanden ist. In aller Kurzform, beim Pluskreis vor ein paar Monaten gemacht, mal so die große rote Linie der Bibel erzählt. Mache ich gerne in euren Kreisen auch. Aber das zu wissen und jetzt zu sagen, und diesen Bibeltext können wir dort einordnen. Der Inhalt der Schrift war Jesaja 53. Jesaja 53, also wer die Bibel dabei hat, ganz schnell mal aufschlagen, weil diese paar Verse von 52, 12, glaube ich, an, das ist das Kernstück dessen, was Gemeinde Jesu von Anfang an genommen hat, zu sagen, guck mal, 700 Jahre vorher wurde erzählt, was passiert. Der Zusammenhang zwischen Prophetie und dem, dass Gott sagt, und jetzt geht's los. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann feiern wir genau das, was in diesem Bibeltext drinsteht, worauf sich Christen immer wieder berufen haben. Was sagt er? Ne? Am Anfang steht, 12, 13 steht, wer hört denn uns zu? Es ist unglaublich. Schon der Prophet 2700 Jahre vor Christus staunt über das, was er erzählt. Ist unglaublich. Das kann man einfach nicht glauben. Das ist fantastisch. Warum? Er sagt, ne, da ist einer, der ist kein Messias nach unseren Maßstäben, eben kein Alexander der Große, kein Cäsar, kein Pharao, einer, der kommt mit aller Macht und dann irgendetwas tut, sondern sagt, der Allerverachtetste, der Unwerteste, der, dem wir es nie zugetraut haben. Gott kommt von oben nach unten, mitten hinein in diese Welt und in mein Leben. Paulus schreibt dann im Philipper zweimal, er, der es nicht nötig hatte, verließ alles und kam von oben herunter, bis ans Kreuz. Bis in die tiefen Leiden eines Menschen hinein. Weil Gott eben nicht sagt, dein Leid geht mich nichts an, sondern ich bin mittendrin dabei, ich kenne das. Weil er die Sünde als Realität ernst nimmt. Dieses Getrenntsein. Vor zwei Wochen war ich zur Kurzbibelschule als Dozent, durfte aber natürlich auch bei den anderen Referenten dabei sein. Renate war auch da. War ein spannender Vortrag über die Lehre von der Sünde. Ich dachte, genau das ist es. Mal das zu ordnen, was die Bibel über Sünde sagt, dass sie beschreibt als Sklaverei. Wo Menschen entdecken, ich tue Dinge, die ich gar nicht will. Wo die Bibel Sünde beschreibt als etwas Verdorbenes, als etwas schlecht gewordenes. Wie ein Joghurt, der über das Datum ist. Und sagt, das stinkt nur noch. Die Leute, die reden so über das, wo sie sagen, so nehme ich Leben wahr. Oder Zielverfehlung im Wort Sünde im Griechischen, Hamartheo. Und sagt, das ist am Ziel vorbei, das ist die Sinnlosigkeit eines Lebens. Dieses Getrenntsein von Gott als Realität. Gott nimmt das wahr und sagt, und dort, genau dort komme ich hinein. Weil ich es nicht ertragen kann, dass meine Geschöpfe, dass ihr so lebt. Und dann beschreibt Jesaja diesen einen als das Opfer. Es ist schon bemerkenswert, ne? Das Opfer so als Schimpfwort so in den letzten, ich würde mal sagen, 2, 2,5, 3 Jahren so in die Gänge gekommen ist. Du Opfer. Bis vor kurzem hat man mir immer erzählt, ja, Reinhard, kannst nicht von Opfer reden, versteht heute keiner mehr. Aber hallo, das ist der, auf dem sie alle immer rumhacken. Das ist der, den sie dissen, den sie rausschmeißen. Das ist der, der verantwortlich gemacht wird für alles Kaputte. Ja, genau. Und Gott sagt, Leute, ich bin's. In Jesus, ich bin's. Ich war's. Und der sagt, das habe ich für dich gemacht. Im Jesaja steht das. Er trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Er lud auf sich, auf dass wir Frieden haben. Also genauso fängt der Philippus an und liest mit diesem Finanzminister ganz einfach Bibel. Und zu sagen, guck mal, das steht hier. Das ist 700 Jahre alt. Und lieber Finanzminister, ich habe das erlebt. Ich habe Jesus erlebt. Dass das, was dort steht, die Wirklichkeit, die Wahrheit ist, die in mein Leben hineingekommen ist. In dem Moment, als ich gesagt habe, wenn das für mich ist, dann will ich es als Geschenk annehmen. Dann will ich sagen, Jesus hat das für mich gemacht, danke dir. Von Jesus reden lernen. Einfach hineingehen und sagen, ich wage das mal mit Leuten Bibel zu lesen. Die anderen und Tobi sind leider nicht da. Wir haben das ja zum Glaubenskurs letztes Jahr und auch dieses Jahr gemacht, dass wir mit Menschen, die es vielleicht noch gar nicht so sehr gemacht haben, einfach nur Bibel gelesen haben. Sie eingeladen haben, sagen, kommt, wir lesen mal 7 Texte aus dem Lukas-Evangelium. Ihr stellt Fragen und wir versuchen miteinander Antworten zu finden. Und was ich nicht, kann man so sagen, was ich gar nicht so geglaubt habe, dass es geht. Man sagt, ja, Bibel, meine Güte, uralte Schrift. Und Leute lassen sich drauf ein, überlegen und kommen zu interessanten Schlussfolgerungen. Dann sagt Philippus, du kannst Gemeinschaft mit Gott haben. Das geht. Du kannst mit ihm zusammenkommen. Und spätestens das bringt ihn dazu, siehe, hier ist Wasser, was soll's, dass ich mich taufen lasse? Ich habe den Julian gefragt, ich darf das? Einer der eindrücklichsten Momente für mich bei uns hier in Leipzig. Taufe heißt, da sagt einer, ich will das jetzt festmachen. Und sagen, die, die getauft sind als Kind, so wie ich, können sagen, ja, ich will das festmachen. Ich will sagen, Jesus, ich nehme dich als Herrn meines Lebens an. Die Taufe bringt zum Ausdruck von dem, was innerlich passiert. Genau wie Abendmahl. Abendmahl ist ja sozusagen die Verlängerung dessen. Dort, wo ich höre, Christi Leib und Christi Blut für mich gegeben. Das ist Jesaja 53. Dort, wo ich es nehme und sage, Amen, danke, genau. Das ist genau der Moment, wo ich sagen kann, hier darf mein Glauben, mein Vertrauen auf Jesus beginnen. Versteht ihr? Und das Interessante ist, es beginnt damit, dass einer anfängt, einem anderen einen steinalten Bibeltext zu erklären. Und zu erzählen auch, was das in seinem Leben bedeutet. Und zu erzählen, was es bedeuten kann. Und das möchte ich gern, dass wir das lernen. Bibel erklären, wenn wir von Jesus reden. Und dazu gibt es Trainingscenter. Das ist Bibelstunde, Hauskreis, Pluskreis, EC. Dass ich dort einen Einblick bekomme über die Zusammenhänge der Bibel. Das ist ganz spannend. Also gerade letzte Woche Jeremia, die erste Bibelstunde. Ich fand das spannend zu entdecken, die Zusammenhänge dazwischen, zwischen anderen Propheten, zwischen Geschichtsbüchern und zu entdecken, was ihre Auswirkungen das auch im Neuen Testament hat. Genau das brauchen wir. Und sagen können, von Jesus reden lernen, dort, wo wir zu Hause sind in Gottes Wort. Und nicht nur zu Hause in Gottes Wort, sondern selber sagen, jawohl, das ist für mich passiert. Jesaja 53 hat mir das Leben gerettet, weil Gott sich heruntergebeugt hat und seine Vergebung mir zugesprochen, weil er alles auf sich genommen hat und jetzt ist alles weg, ich kann neu anfangen. Das passiert, wo Leute mit der Schrift leben. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, und so wollen wir dir Danke sagen für dein Wort. Danke, dass du uns daran Anleitung gibst, Hilfe. Wie wir von dir reden können, aber auch vielmehr noch, wie wir dich finden. Du kennst unsere Situation, du weißt, an welchen Stellen unseres Lebens wir uns danach sehen, einfach, dass du eingreifst, dass du Neues machst. Und dann öffne uns unsere Augen und zeig uns deinen Weg und hilf uns, dass dein Wort uns zur Hilfe wird, zum Wegweiser und zur guten Anleitung. Amen.